Willkommen zurück. Wir sind aus unserem Winterschlaf erwacht.
Genau. Und haben uns wieder zusammengefunden, um über ein sehr wichtiges Thema zu sprechen.
Und zwar wollen wir heute über das Thema Drogensucht sprechen. Wir hatten ja in der Cannabis-Folge schon mal so ein bisschen das Thema Drogenkonsum und auch verantwortungsbewusster Konsum. Und wir dachten irgendwie beide, Drogen ist so ein Thema, das einfach so vielschichtig ist, über das man so viel reden kann. Und wir wollen das halt weder verherrlichen noch verteufeln. Deswegen wollen wir uns einfach so verschiedenen Aspekten nähern und annehmen. Und heute ist das Thema Drogensucht. Und wir haben uns natürlich gedacht, es ist nicht so cool, einfach nur über betroffene Menschen zu sprechen, sondern haben heute jemanden eingeladen, der mit uns sprechen will. Und wir sind schon ein bisschen aufgeregt, weil es unsere erste Folge mit Interviewgast ist. Magst du dich einfach mal selber vorstellen?
Ja, hallo, grüß euch. Ich bin Mo, bin 26 Jahre alt, Polytox. Bin jetzt seit 3 Jahren clean. Meine erste Clean-Phase war von 2015 bis Anfang, bis Mitte 2015. Und meine Therapie war von Ende 2017 bis Mitte 2018, also ein halbes Jahr. Genau, ja.
Ja, gut, bist ja schon voll ins Thema eingestiegen.
Ja.
Willst du vielleicht mal kurz zur Aufklärung erklären, was Polytox eigentlich heißt, für die Leute, die das nicht wissen?
Polytox heißt mehrere Konsummittel. Also bei mir war es zum Beispiel Alkohol und Cannabis waren so die Hauptkonsummittel und die Partydrogen, die gängigen 3 Partydrogen waren dann auch immer mit fröhlich mit dabei, genau.
Okay, ja. Also du hast sozusagen eine Suchtkarriere in jungen Jahren durchgemacht und hast dann mit Therapie angefangen.
Genau.
Und bist jetzt clean seit 3 Jahren.
Ja.
Voll stark.
Ja. Ja, und herzlich willkommen, Mo, auf jeden Fall. Ich habe direkt nochmal eine Frage. Du hast dich ja jetzt selber als Polytox bezeichnet. Mhm. Finde ich spannend, weil es gibt ja wirklich super viele Begriffe. Ne? Es gibt ja Leute, die sagen dann, ich bin trocken, oder man sagt über andere Leute, es sind ja auch oft Fremdzuschreibungen irgendwie, dass man sagt, süchtig, alkoholkrank, abhängig, was auch immer. Wie ist denn so deine Einstellung zu diesen Begriffen und warum hast du jetzt das Wort Polytox für dich verwendet und würdest du auch noch was anderes verwenden?
Also in erster Linie bin ich suchtkrank. Polytox ist dann so ein bisschen die medizinische Einordnung, um einfach klarzumachen, von welchen Suchtmitteln. Genau. Und ja, meine Einstellung dazu ist, dass ich suchtkrank bin und das, weil es halt nicht gebunden ist an das Suchtmittel, sondern eine Krankheit ist, die in jeden Bereich meines Lebens halt eingreift.
Cool. Ja, ich finde das total wichtig, weil ich glaube, man kann halt mit Begriffen auch viel stigmatisieren. Also ich finde zum Beispiel auch immer, wenn ich irgendwie höre, jemand ist alkoholkrank oder so, dann das hat für mich direkt so was Stigmatisierendes und Negatives. Deswegen, ja, finde ich das auch einfach sehr wichtig und ich glaube, man sollte da auch einfach mehr mit Menschen ins Gespräch gehen, die ihre eigenen Erfahrungen haben und gucken, was die auch zu sagen haben. So, deswegen haben wir dich ja auch heute hier.
Genau. Schön, ja. Du hast eine mega spannende Geschichte zu erzählen, in die du gleich auch mal einsteigen kannst, wenn du magst. Und entlang dessen wollen wir dann gleich auch noch mal ein paar gesellschaftliche Fragen klären, wenn wir darüber geredet haben. Aber erstmal würden wir sagen, kannst du vielleicht erzählen, wie so deine, also wie du quasi an den Drogen gekommen bist, was deine ersten Erfahrungen waren, wie es dann weitergegangen ist, wann du erkannt hast, dass du süchtig bist und so weiter. Vielleicht mal so ein Abriss deiner Geschichte.
Also dazu muss man sagen, ich bin gebürtiger Berliner, bin auf ihr aufgewachsen, geboren und aufgewachsen. Das heißt, dass ich auch relativ früh mit Kiffen und Zigaretten auch ganz normal in der Stadt groß geworden bin. Hat so angefangen mit 15, schwierige Phase gehabt, weil meine Eltern sich geschieden haben. Und dann ging es eigentlich relativ schnell. Kurz vorm 15. Geburtstag, das erste Mal am Tacheles gewesen. Und es war so damals noch, auch noch zu meiner Zeit, so der gängige Jugendtreff in dem ehemalig besetzten Haus. Und den ersten Joint geraucht, kurz darauf die erste Packung Zigaretten gekauft, weil kein Geld für Gras da war. Und auch schon davor natürlich Erfahrungen mit Alkohol gemacht, aber dann noch die ersten Abstürze gehabt, um dich auszutesten. Nur, dass bei mir das Austesten ein bisschen länger gedauert hat als bei anderen. Genau, und dann eigentlich jedes Wochenende in Anführungsstrichen Party gemacht, aber halt das Party war eher konsumieren. So, genau.
Also erstmal nur Cannabis und Alkohol sozusagen.
Mit also 15. Hauptsächlich, okay. Genau, ja.
Also du hast dann angefangen und hast dann direkt losgelegt, so. Warst dann quasi jedes Wochenende dabei.
Genau. Mhm. Also das war wirklich von Freitag nach der Schule, ging es eigentlich schon los, ein Bierchen oder kurz nochmal nach Hause und dann auf den Abend schon gewartet und wann geht's denn los und dann mit den Leuten getroffen und dann meistens so die erste Zeit, es war wirklich halt Tacheles oder dann Homepartys und dann halt auch immer wirklich fast bis es nicht mehr ging, halt irgendwie gesoffen, Samstag dasselbe und Sonntag dann ausgekomert, wie man so schön sagt, ja. Genau.
Ja, gut. Also das kenne ich jetzt auch noch von meiner Jugend, muss ich sagen.
Das kenne ich
so mit
auch.
15, ich glaube, so eine klassische Zeit, wo diese Saufzeit einfach ist.
Ja, und ich glaube, also ich hatte gerade so, als du das erzählt hast, mir auch so ein bisschen die Frage gestellt, das war, wahrscheinlich hat man da auch noch überhaupt gar kein Suchtpotenzial oder so gesehen, ne, weil es einfach was Normales ist, dass mit 15, 16, 17 die Leute einfach auch mit Komasaufen anfangen. Also wir hatten das damals noch mit diesen 50-Cent-Partys.
Ja.
Da macht man sich wahrscheinlich auch keinen Kopf drüber, weil ich finde gerade Alkohol halt auch einfach so super krass verfügbar ist, ne, und gesellschaftlich wirklich dazu zählt. Also es ist ja schon oft so, dass man eher gefragt wird, also ich trinke zum Beispiel selten Alkohol und dann sitzt man oft am Tisch. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, wahrscheinlich ähnlich, wenn du trinkst ja dann wahrscheinlich gar nichts mehr mittlerweile, ne?
Ja.
Dass die Leute dann sind, ah, willst du nicht was? Warum trinkst du denn nichts? Ach, nimm noch einen Schluck und so. Und ich das immer so krass finde, dass man sich so sehr dafür erklären muss. Also, dass es eigentlich normaler ist, gesellschaftlich zu trinken, als nicht zu trinken. So.
Wann kamst du dann das erste Mal mit chemischen Drogen in Berührung?
Das war so mit 17, Anfang 17, kurz vorm 17. Lebensjahr. Und das war dann halt, war in meiner Kifferklicke. Ein guter Kumpel von damals, der hat halt auch schon mit Gras gedealt, der ist dann ein bisschen größer geworden, hatte dann das erste Mal irgendwie Speed auf dem Tisch und und dann auch noch ein paar kleine Pillchen dabei und das hat sich dann so ergeben, dass wir dann in der Clique dann auch irgendwann Lines gezogen haben und die ersten Pillen geschmissen, also Ecstasy geschmissen haben. Auf, damals waren es noch Drum-Bass-Partys vornehmlich. Genau. So war das, ja.
Und wann hattest du das erste Mal so den Moment, wo du gemerkt hast, oh, ich glaube, jetzt könnte es problematisch werden? Oder ging das erst mal jahrelang und du dachtest Spät. Immer so, yay, alles total cool, ich habe viel Spaß?
Also mit 18 war ich 2 Wochen mal in so einer, also in der Charité in Spandau, war ich in so einer psychosomatischen Behandlung. Aber also mir ging es dann auf einmal super gut, also weil ich nicht konsumiert habe in den 2 Wochen, aber es war mir halt nicht bewusst. So, und dann habe ich halt noch 5 Jahre relativ in Anführungsstrichen entspannt weiter konsumiert. Und mit 21 war so das erste Mal, wo ich wirklich so nicht so die schönen Momente hatte und wo ich da wirklich intensiver darüber nachgedacht habe. Genau.
Kannst du vielleicht noch mal kurz beschreiben, welches Ausmaß das hatte? Weil es ist so oder so, dass bei den unter 18-Jährigen sind es, glaube ich, nur, Moment, ich habe die Zahl rausgesucht, 1,2% aller unter 18-Jährigen, die sozusagen in den letzten 12 Monaten chemische Drogen konsumiert haben, laut dem Drogenbericht, der quasi im November 2019 rausgekommen ist. Das ist ja so oder so schon eine sehr niedrige Zahl. Aber kannst du vielleicht noch mal ein bisschen beschreiben, welches Ausmaß das bei dir hatte zwischen 17 und 21, damit wir halt so ein bisschen besser nachvollziehen können, wie der Konsum bei dir aussah?
Ja, also so mit 17, 18 hat es das erste Mal auch angefangen. Naja, nee, eigentlich schon vorher. Aber da wurde es auch intensiver. Dann wurde auch unter der Woche getrunken. Ansonsten war es wirklich, also ich kann von 15 bis 17, kann ich ehrlich gesagt wirklich kein Wochenende sagen, wo ich nicht konsumiert habe. Also das ist nie vorgekommen. Außer vielleicht einen Tag am Sonntag so. Ansonsten halt immer breit und besoffen und auch während der MSA-Zeit, was so auch mit 15 war, war halt auch eigentlich jeden Tag nach der Schule bekifft. Wenn andere lernen, habe ich gesagt, ich gehe lernen, aber war kiffen. Und das waren halt so teilweise wirklich 10 Joints am Tag. So. Mit 17 hat sich das so eingependelt, dass so die Zahl der Joints runtergegangen ist, aber dafür die Zahl des Alkoholkonsums halt sich dann so angenähert hast, dass ich so 50-50 war. Also, dass du am Tag so deine 3 Bier gesoffen hast und deine 2 Joints dir gegönnt hast. Und mit 17 bis 21 sind dann halt auch die Chemos noch dazu gekommen. Das heißt, ich hatte eine Zeit mit 17, wo wir 2 Monate lang fast jeden Tag auch so auf Speed waren. Auch in der Schule und so weiter, in den Pausen dann, um runterzukommen, 2 Bier gesoffen haben und einen Joint und dann uns wieder in die Klasse gesetzt haben. So.
Voll krass, ne?
Und ja, das hat sich dann halt so, man muss sich das so bei mir so vorstellen, dass ich eigentlich jedes Wochenende mindestens 2 Blackouts hatte, also Freitag und Samstag. Und ich dann irgendwo aufgetaucht bin und die so, ja, weißt du noch, letztes Wochenende? Ich so, nee, sorry, wer bist du? So in der Art. Das hört sich lustig an, aber so nach einer gewissen Anzahl, also mich hat mal eine Therapeutin gefragt, ja, wie viele Blackouts hatten sie? Weil man daran so ein bisschen festmachen kann, was so im Gehirn los ist. Und dann meinte ich so, ehrlich gesagt kann ich es nicht sagen. So viele waren das. Und die meinte, ja, okay, also können sie mir so eine gewisse Zahl sagen. Aber ja, dann habe ich ihr dasselbe gesagt, was ich euch gerade erzählt habe. Und ja, dann meinte sie, ja gut, dass das alles noch so halbwegs glimpflich davongegangen ist. So ungefähr.
War das auch dann, also die vielen Blackouts, war das mit einer der, was du vorhin als nicht so schönen Momente, die dich zum Umdenken bewogen haben, bezeichnet hast, war das so mit einer der Sachen, diese Blackouts, die du hattest?
Also am Anfang fand ich das witzig, also so 2-3 Jahre lang war mir das egal, bis so ein paar Sachen passiert sind, die mir dann nachhinein gesagt wurden, wo ich das nicht mal so cool fand. So,
was denn?
Einfach so peinlich, also richtig peinliche Sachen halt einfach, wie man sich benommen hat. Und natürlich finden es andere witzig, aber irgendwann kannst du dich halt selbst nicht mehr ernst nehmen. So, und du kannst dich halt auch nicht wirklich daran erinnern. Also es gibt so ein paar Sachen, wo du so Flashbacks hast und wo du halt dann so weißt, okay, das war überhaupt nicht cool. Halt auf irgendwelchen Homepartys besoffen, halt Scheiß gebaut. Ich weiß noch, wie ich mit einem meiner besten Kumpels, wir haben auch aufgelegt und da halt das zu zweit eigentlich so ein Einfamilienhaus da einen Schaden von 2000 Euro angerichtet haben.
Okay, krass.
Mein damaliger bester Kumpel hat ein Bild, so ein richtig teures Bild von der Wand gerissen. Es war so der 18. Geburtstag von einer Bekannten damals und ich habe die Anlage da geschrottet und weil ich der Alkohol übergekippt habe und so weiter. Und wusste davon vielleicht noch 10%. Und bin dann aufgewacht, dann haben wir noch irgendwie den restlichen Kasten zu zweit gekillt und sind dann abgehauen. So Nummern halt.
Alter.
So Nummern halt einfach. Und da gibt es halt so viele Geschichten. Und dann irgendwann hast du da halt, also dieser Kontrollverlust war so ein wichtiges Element da drin. Dieses einfach Loslassen, in Anführungsstrichen, und drauf geschissen. Aber irgendwann holt sich das halt ein. So.
Und das war dann der Punkt, wo du das erste Mal mit 21 sozusagen gemerkt hast, da läuft was schief.
Ja.
Und was hast du dann, also wie bist du dann damit umgegangen? Weil, also wenn ich dir jetzt so zuhöre in deinen Geschichten, hört sich das ja auch so an, als ob du sehr viel mit Leuten abhängst, die auch so ein ähnliches Level an Konsum haben.
Mhm.
Und ich stelle mir dann vor, du realisierst mit der Zeit irgendwie, okay, irgendwie läuft da was für mich nicht richtig, ich wache einfach zu oft auf und irgendwas fühlt sich nicht mehr richtig an, ich glaube, ich will was ändern.
Ja.
Aber jetzt bist du ja in diesen Strukturen von Leuten, die ja das Gleiche mit dir machen.
Ja.
Also es ist ja wahrscheinlich total schwierig, dann irgendwie zu sagen, so Leute, ich ändere das jetzt.
Also ganz ehrlich, ich habe dann etliche Anläufe gehabt, wo ich halt gesagt habe, ich höre jetzt erstmal auf zu trinken. So, das ging mal 2 Tage gut, mal 2 Wochen gut. Und so nach ein paar Anläufen haben die Leute gesagt, das schaffst du ja sowieso nicht. Und dann habe ich mir auch gedacht, das schaffe ich ja sowieso nicht. Und so damals, derzeit war das Krasseste, waren so 2 Monate. Aber halt zwar nicht gesoffen, aber dafür gekifft und andere Drogen genommen. So, ja.
Okay. Hattest du dann trotzdem noch Blackouts, auch wenn du nicht gesoffen hast? Okay, dann nicht mehr. Und du hast ja, glaube ich, noch in dem Vorgespräch erzählt, dass du eine Freundin dann irgendwann hattest, ne?
Ja. Dazu muss man auch sagen, dass ich irgendwann durch die Drogen eine drogeninduzierte Psychose bekommen habe.
Mhm.
Ich glaube, ihr hattet da schon mal so ein bisschen drüber geredet.
Über Psychosen in der Cannabis-Folge.
In der Cannabis-Folge, ja, genau.
Und bei mir war das auch so ein Zusammenspiel aus etlichen Drogen. Das war jetzt nicht, da kann man jetzt nicht wirklich sagen, so ja, das Cannabis hat jetzt da irgendwie da was am meisten was gemacht. So, weil viele auch nicht wissen, dass Alkohol auch eine psychoaktive Wirkung hat. Und das dauert nur ein bisschen länger. Und bei unserem hochpotenzierten Gras, was die meisten rauchen, geht es halt einfach schneller. Und ja, ich war halt in der Beziehung, war ich glaube ich ein halbes Jahr lang, also nee, anderthalb Jahre waren wir zusammen, aber so nach 4 Monaten haben wir es ja, war ich dann wirklich so in diesem psychotischen Level drin und halt auch viel gesoffen und viel Drogen konsumiert und sie war halt eher nicht so der Konsument oder der Junkie. So.
Aber bei den meisten ist es ja so, oder oft ist es ja so, dass die Freundinnen einen davon auch wegbringen.
Hm.
Und das war bei dir dann, war das bei dir auch so oder war das nicht so?
Ja, sie hat es versucht.
Hm.
Aber das ist nicht so leicht. Oder im Grunde bei wirklich abhängigen Leuten eigentlich unmöglich. Weil, also vor allem noch mit diesem psychischen Erkrankungen im Hintergrund, ist es dann halt nochmal ein bisschen schwieriger, weil es dann so Doppeleffekte gibt und das eine dann auf das andere überspringt und so weiter. Genau, das ist dann halt, hat sich dann einfach immer mehr hochgeschaukelt, ab einem Punkt.
Genau, noch dazu kurz, also dass man sich das dann quasi vorstellt, wenn du in so einer psychotischen Episode warst, dass sich das so schlecht angefühlt hat, dass du dann dachtest, wenn ich jetzt mehr konsumiere, komme ich da vielleicht irgendwie raus und fühle mich erleichtert, fühle mich besser. Und im Endeffekt war das dann so ein Teufelskreislauf, kann man sich das so vorstellen.
Ja, an manchen Stellen war es dann tatsächlich so, dass ich dann auch, um das zu unterdrücken, gab es so Abende, wo ich dann wirklich, also ich habe fast ausschließlich nur Bier gesoffen, aber dann halt so meine 12 Bier am Abend getrunken habe und dann nochmal ein Joint zum Einschlafen. Und wenn ich dann aufgewacht bin, war noch so ein Drittel Bier übrig. Das habe ich dann morgens um 9, 10 Uhr dann halt noch weggemacht. So.
Da warst du 21, ne?
Ja.
Krass. Und da hattest du aber schon eine Psychose sozusagen.
Genau, das ist schon ein ausgewachsenes Ding.
Ja. Aber du wusstest noch nicht, dass du eine Psychose hast zu dem Zeitpunkt. Mhm. Okay.
Genau, wie kam es dann dazu, dass du dir dann, du hast ja bestimmt ab einem gewissen Zeitpunkt Hilfe gesucht.
Mhm.
Du hast ja auch eine Therapie gemacht, ne? Wie kam es denn dazu?
Ja, Zusammenbruch. Völliger Zusammenbruch, komplett alle Sicherungen ausgegangen, einen Abend, der alles verändert hat und mit Krankenwagen, der dann wieder weggeschickt wurde, weil mein Bruder, weil die Polizei rufen wollten, weil ich nicht mitkommen wollte. Ach so. Und mein Bruder gesagt hat, wenn ihr jetzt die Polizei ruft, dann eskaliert es noch mehr. So, das weiß ich und bitte geht jetzt, so halt.
Ach so.
Und ja, halt wirklich mit Freunden, die dann gekommen ist, so mit Selbstmorddrohungen von meiner Seite aus, so die ich dann in die ganze Welt, in Anführungsstrichen, meine ganze Welt halt geschickt habe und so weiter. Und dann am nächsten Tag bin ich aufgewacht, habe mich eine Stunde gesammelt und bin dann zum Krisennotdienst gegangen.
Also du warst quasi psychotisch, du hattest Paranoia oder wie war dieser Zustand, in dem du dich befunden hast, dass die halt den Krankenwagen gerufen haben? Also was war das für ein Zustand?
Akutpsychose. Also ich habe mir dann über Jahre so eine Parallelwelt aufgebaut, in Anführungsstrichen. Das heißt, dass ich zum Teil das Reale, also wie wir es alle wahrnehmen und fühlen, habe ich wahrgenommen, aber habe meine eigene Geschichte dazu geschrieben. Und diese Geschichte war jetzt keine so mit Regenbogen und Einhörnern und Wattebällchen, die mich streicheln, sondern Verschwörung und ja, Intrigen und hinterm Rücken und so weiter. So in meinem engsten Umfeld so gedacht halt, sich sozusagen diese Parallelwelt. Und das hat sich dann halt hochgeschaukelt und ja, ist dann halt in dieser Implosion geendet. Und zum Glück nicht in der Explosion. Ja.
Also, dass du quasi gedroht hast, dass du dich selbst umbringst und nicht die anderen sozusagen.
Genau, genau.
Weil du dir in deinem Kopf zusammengesponnen hast, dass die anderen sich gegen dich versporen haben.
Ja, genau.
Okay. Mhm.
Ich finde es gerade total krass. Ich überlege gerade, wie stark du gewesen sein musst in dem Moment, wo du so eine krasse psychotische Episode hast, dass dieses ganze Drama mit dem Krankenwagen passiert und du dann am nächsten Morgen sagst, so, ich stehe jetzt auf und ich gehe jetzt zum Drogennotdienst. Also das muss man ja auch erstmal hinkriegen, ne? Da selber hinzugehen. Also ich hatte ja auch schon, ich war ja auch schon in der Psychiatrie so und ich weiß, wie schwierig dieser Schritt ist und ich habe mich damals eher, also mit einem Freund dahin fahren lassen, weil ich selber auch nicht so richtig klar kam und dann jetzt deine Geschichte so zu hören, nach dieser Implosion dann zu sagen, ich gehe da jetzt selbstständig hin, so, was war da los in deinem Kopf? Ich finde das gerade total krass beeindruckend, muss ich sagen.
Ja, Lehre war da ganz viel und so ein Ding, ja, wenn ich jetzt nichts mache, dann ist halt jetzt, war es das so in Anführungsstrichen, dann kann ich auch, weiß ich nicht, von der Brücke springen oder halt komplett sagen und dann weiß ich nicht, dann gebe ich mich halt irgendwie in irgendeiner Form halt auf und da war halt so der kleine Reiz da, so, nee, das will ich nicht, also das will ich dann doch nicht, also ich will mich dann nicht komplett aufgeben. Und ich glaube, dass es einen Weg gibt. Also ich will es nicht Hoffnung nennen, weil da keine war, aber da war halt so ein Impuls da, so, mach irgendwas. So, egal was, mach irgendwas. Mhm. Ja.
Ich habe mal so einen sehr schönen Satz über Suizid oder Suizidgedanken gelesen. Der ging irgendwie so, dass wenn man einen Wunsch nach Tod, also nach dem eigenen Tod hat, dass es ganz oft nicht der Wunsch ist, tatsächlich zu sterben, sondern das Leben, so wie man es gerade im Moment hat, zu verlassen. Mhm. Und das, ja.
Mhm. Ja. Und wie ging es dann weiter?
Dann ging es so weiter, Suchtberatung, das erste Mal in einer Selbsthilfegruppe, wo ich auch einen meiner engsten, also auch einen sehr engen Freund kennengelernt habe und damit halt auch noch ein paar andere Leute kennengelernt habe, mit denen ich immer noch Kontakt habe. So die ersten wirklichen therapeutischen Erfahrungen. Damals habe ich noch Therapie abgelehnt. So, das war meine erste Clean-Phase, ein halbes Jahr. So, genau.
Mhm. Okay, cool. Dann war es ein halbes Jahr clean.
Ja.
Es gibt ja sehr viele, ich weiß nicht, wie das bei dir war, es gibt ja sehr viele Therapieansätze, wo man komplett clean sein muss, um eine Therapie machen zu dürfen. Was ist denn deine Einstellung dazu? Weil ich glaube, das ist ja nicht immer realistisch, ne? Dass man clean ist. Also ich glaube, manchen Menschen kann auch geholfen werden oder man kann schon anfangen, therapeutisch zu arbeiten, bevor sie clean sind und gemeinsam darauf hinarbeiten. Das wäre jetzt so meine Überlegung.
Schwierig. Ich glaube, wenn ich noch konsumiert hätte, wäre das nicht gegangen. Und ich habe diesen Zusammenbruch gebraucht. Das war wie so ein Null-Effekt. Also da waren diese, es war nicht weg, also diese Parallelwelt war nicht weg, aber die Parallelwelt war kurz hinter einem Vorhang. So. Und ohne das wäre das, glaube ich, nicht möglich gewesen. Bei anderen kann es möglich sein, aber das ist immer, Sucht ist Sucht, egal wie viel man konsumiert oder ob man Wochenendtrinker ist oder jeden Tag, das macht keinen Unterschied. Aber so bei manchen Grad vom Konsum ist es schwierig, da auch überhaupt durchzudringen. Und da ist auch diese Selbstorganisation, die du brauchst und diese Motivation, irgendwo hinzugehen, überhaupt zu einem Termin zu erscheinen, also dann gehst du vielleicht zum ersten Termin. Aber wenn du dann nach dem Termin zum nächsten Späti 5 Meter gehst und dir eine Flasche Wodka holst oder dir irgendwo an der Ecke Crystal Meth oder Heroin knallst, dann gehst du nicht am nächsten Tag oder am übernächsten Tag zum Termin. So, das ist nicht möglich. Wenn du aber, weiß ich nicht, in Anführungsstrichen, willst auch nicht verharmlosen, ein bisschen high bist oder am Abend davor irgendwie 2 Bier getrunken hast, dann ist es noch okay. Die Erfahrung habe ich auch gemacht, halt, dass du gemerkt hast, dass Leute zur Selbsthilfegruppe gekommen sind und die waren clean. Und ich habe auch in Selbsthilfegruppen, wo du nicht clean sein musst, aber halt vor dem Termin, also nicht wirklich, nicht komplett intoxikiert da ankommst, sodass du irgendwie völlig besoffener bist und mit Leuten, die gerade clean werden, aber dass du halt, du kannst halt, wenn du trotzdem, wenn du noch konsumierst, kannst du da trotzdem kommen. Und da ist es halt auch gemerkt, dass du Leuten angemerkt hast, dass sie immer wieder, also dass sie mehr wieder konsumieren. Mhm. Und dann sind sie zum dritten Mal noch gekommen, aber zu spät irgendwie, eine halbe Stunde. Und beim nächsten Termin sind sie dann nicht mehr gekommen. So halt. Und ich glaube, so ein gewisses Level brauchst du da halt schon, so, um da wirklich auch dann Fortschritte zu machen. So, ich sage nicht, dass man komplett clean sein muss, aber ja, genau. Aber so ein bisschen brauchst du schon ein Level dafür. Mhm.
Ich habe einen Beitrag auf dem Deutschlandfunk gehört. Da hatten Suchtexperte darüber, also über Behandlungserfolge gesprochen. Und der hat gesagt, dass Suchtkranke ein Ziel brauchen, um halt von dieser Sucht wegzukommen. Der hat halt gesagt, dass zu verzichten auf das Mittel, wonach du süchtig bist, ja ein enormer Kraftaufwand ist. Mhm. Weil du zum Beispiel bei Alkohol, das ist an jeder Ecke verfügbar. Und aus der Sicht der Person ist es halt einfach ein enormer Energieaufwand, immer Nein zu sagen. Und nur um des Neinsagens willen, funktioniert das bei den meisten nicht. Das heißt, wenn die eine Motivation haben oder einen Sinn dahinter sehen, warum sie aufhören sollten, dann ist die Chance, dass die Therapie erfolgreich ist, viel, viel höher. Und das ist bei manchen halt, wenn die Kinder kriegen oder irgendwie irgendwas in ihrem Leben ändern wollen. Und also was war das bei dir sozusagen?
Naja, es war tatsächlich dieses, also das erste Mal war das wirklich dieser Nullpunkt.
Mhm.
Und der Gedanke, da will ich nie wieder hin. So, und Selbstrespekt, einfach wieder sagen zu können, ich bin stolz auf mich, was ich mache, wie ich lebe. So, das waren so die ersten beiden Faktoren.
Wie ging es denn dann weiter für dich? Also du hast ja jetzt gesagt, dein Bruder war auch dabei, und du hast das ja auch irgendwie relativ öffentlich gemacht in deinem Freundeskreis.
Ja.
Wie sind die dann damit umgegangen? Hast du dadurch auch Leute verloren? Wie hat sich das so entwickelt danach?
Ich habe es dann auch aufgemacht, natürlich. Auf der einen Seite, weil viele es dann auch irgendwo mitbekommen haben, auf die eine oder andere Weise. Na, der Schritt, diesem, was ich vorhin sagte, diesem Selbstrespekt, ist ja auch dazu zu stehen. Und nicht immer alles ist irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen und Party und cool. Ist dann für mich der Schritt gewesen, zu sagen, ja, mir geht's scheiße. So, das ist jetzt eine Phase und ich versuche da jetzt selber rauszukommen. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr mit mir darüber reden. Ihr müsst mich jetzt nicht jeden Tag an der Hand halten, ein Händchen halten und mich streicheln, aber so sieht's aus. Und wenn ihr mich so nehmt, dann cool. Und zum nächsten, ja, also wenn man wirklich aufhören will, dann ist es so ein bisschen, in Anführungsstrichen, natürliche Auslese.
Mhm.
Und zwar, dann geht man nach 2 Monaten wieder zu den Leuten, mit denen man irgendwie konsumiert hat, und du hast ihnen davor am Telefon und mehrmals gesagt, dass du nicht mehr konsumierst, und du kommst dann da an und die drehen Joint und bieten dir den an. Da weißt du so, okay, nee, so, ist nicht, ist raus, und danke für die 5 Minuten und tschüss. So, und natürlich fällt es dir mit Leuten schwerer, mit denen du 8 oder 10 Jahre verbracht hast. Also da gab es dann auch schon Momente mit meinem damaligen besten Kumpel, wo das halt auch dann so mir langsam genämmert ist, wo ich dann ein paar Mal den noch gechillt habe und dann Sachen so, yo, gibst du mir ein Bier aus? Also ich trinke selber kein Bier, wieso soll ich dir ein Bier ausgeben? Und dann ist er zu jemand anderem gegangen und hat gesagt, okay, kannst du mir was ausgeben, so in die Richtung. Und da ist dann einfach so da sind keine Schnittpunkte mehr. Und dann ergibt sich das eigentlich von alleine, dass er dann halt so, jo.
Also man merkt dann noch so ein bisschen, dass tatsächlich der Konsum auch irgendwo der Schnittpunkt
war,
ne?
Genau.
Also ich finde auch da wieder, das muss ja so viel Kraft auch einfach kosten. Also ich kenne das nur, wenn man halt irgendwie mit so einer Clique irgendwie in einem Club feiern ist und dann nehmen so 90% der Leute irgendwas und du selber sagst halt so, oh nee, ich will jetzt gerade nichts, dann bist du ja schon allein dadurch irgendwie ausgeschlossen, dass du nicht mit aufs Klo gehst. Und ja, ich kenne das von mir und ich kenne das auch von anderen Leuten, dass das schon schwer ist.
Ja,
ne?
Und wenn du dann noch süchtig bist. Boah.
Ja, und wenn das wirklich auch deine guten Freunde über lange Zeit waren, also es muss ja auch wieder da ein enormer Kraftaufwand sein. Ne?
Und du hast dich dann also quasi von vielen Leuten getrennt, weil du gemerkt hast, so, die supporten dich nicht oder die verleiten dich sogar.
Mhm.
Waren dann auch Leute dabei, die dich supportet haben oder die heute noch da sind mit dir durch die schwere Zeit quasi, also wo die Freundschaft das überstanden hat, oder sind alle Leute weg von damals?
Nee, so Support, also da muss ich ehrlich sagen, ich habe mich die meiste Zeit wirklich selber supportet.
Mhm.
Außer meinem Bruder, also ohne meinen kleinen Bruder wäre es sehr wahrscheinlich gewesen, dass ich diese Nacht nicht so durchgemacht hätte oder nicht in Anführungsstrichen überlebt hätte, weil es dann schon relativ konkret auch war. Und ja, so Familie ist dann halt, also mein Vater und meine Mutter, das war für die halt auch halt relativ schwer, weil was ich nicht so gecheckt habe, ist, dass ich das auch alles ziemlich gut versteckt habe.
Mhm.
So, und
wahrscheinlich auch vor dir selber teilweise,
ja,
ne?
und die meisten Leute richtig geschockt reagiert haben. Und halt auch so dieses Ding, was, ja, wir haben alle ja gesoffen. Die haben dann auch alle zugegeben, dass ich bei mir das ein bisschen extremer war, aber sie hat gedacht, dass ich irgendwie so die Kurve kriege. Und mit vielen, sag ich mal, wahren Freunden, die haben sich tatsächlich auch so ein bisschen zurückgenommen. Also zurückgezogen, weil sie sich auch ein bisschen selbst schützen wollten.
Okay.
So, und da war ich eher so der negative Kontakt, der die Leute verleitet und sagt so, jetzt ist los, lass mal saufen, lass mal kiffen, lass mal irgendwas ziehen. Mhm. So. Und das war auch eine Erkenntnis, die irgendwo wehgetan hat, aber auch irgendwo wirklich mich auch nach vorne gebracht hat. Mhm. So.
Ich will noch mal ganz kurz zurückspringen, weil das eine Frage ist, die mir eben in den Kopf gekommen ist. Haben deine Lehrer nicht gecheckt, wenn du total besoffen und drauf in die Schule gekommen bist? Nein. Hat nie irgendjemand was gesagt in der Schule?
Ein Lehrer, der war aber selbst immer drauf.
Willkommen, hast du das dann gecheckt oder wie?
Ja, klar. Und der hat dann auch gesagt, dass er mir rät, ein bisschen zu chillen, in Anführungsstrichen, und so ein bisschen halt runterzukommen oder irgendwie da mal drüber nachzudenken. Ja, aber es gab auch meine Lehrerin, die zu mir gegangen ist und meinte, dass sich jemand anderes, also ein anderer Schüler, Sorgen macht und dass ich mal irgendwie zu einer Drogenberatung gehen sollte. Weil ich habe dann auch im Gymnasium nochmal kurz vorm Abi ein Semester wiederholt und da war es wirklich komplett alles scheißegal. Mhm. So, da war wirklich ein Monat, wo ich vor der Schule mega besoffen war und so. Und das haben dann auch meistens halt nur die anderen Schüler irgendwie gecheckt.
Mhm.
So, und so von der Lehrerseite war jetzt nicht so viel Interesse. So.
Also die haben gesagt, chill mal oder geh mal zur Drogenberatung, aber haben wir jetzt nicht selber irgendwie...
Nein.
Okay.
Dafür aber war, glaube ich, gar nicht die Zeit da. Dann waren die anderen Probleme.
Ja, so. Ja, klar. Naja, immerhin haben sie mal den Kontakt oder das Gespräch gesucht. Mhm. Ist schon mal besser als gar nichts.
Du hast dann deinen ersten Entzug auch gemacht. Du warst in Selbsthilfegruppen. Hast du da schon einen Entzug gemacht oder kam das erst später? Oder
das kam erst später. Überhaupt,
man muss wahrscheinlich einen Entzug machen, um komplett clean zu werden. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Wie ist das denn?
Also du kannst entgiften, aber du kannst natürlich auch einfach selber gar nichts mehr nehmen. Und dann entgiftest du halt ohne irgendwelche Hilfe und dann bist du halt auch clean. Aber so das erste Mal, die erste Clean-Phase, die war halt komplett ohne, also die war halt nur mit Suchtberatung, aber jetzt ohne Klinikaufenthalt und ohne, also wirklich medizinische Begleitung, genau.
Und durch was bist du dann noch so durchgegangen? Ich meine, du bist ja dann rückfällig geworden und hast ein paar Anläufe gebraucht. Und wie war das dann die anderen Male?
Also nach dieser ersten Clean-Phase kam dann so der letzte Rückfall, also der letzte, sag ich mal, wirkliche Rückfall, weil es dann die erste Clean-Phase war. Davor war es halt immer so 2 Tage, 2 Wochen, klar, 2 Monate nicht, und es war halt nicht wirklich so richtig clean.
Ja.
Und da war es halt wirklich komplett sauber.
Mhm.
Und dann halt eine neue Frau kennengelernt und die war deutlich jünger als ich und war auch so voll in der Partyphase und da musst du natürlich mithalten.
Na klar.
Und dann habe ich wieder angefangen zu trinken, dann habe ich wieder angefangen zu kiffen.
Oh,
und da war es halt auch trotzdem noch nicht so dieses so, ja, ich bin wirklich süchtig, sondern da war halt so der Gedanke so, ja, ich komme drauf klar, ich kann es handeln, so. Ich bin stark genug dafür. Ja, und da kam eins zum anderen, Ausbildung dann irgendwann abgebrochen, dann wieder so wie in alten Tagen 10 Joints am Tag geraucht, nicht mehr zur Arbeit gegangen oder zu spät und dann nach Hause geschickt worden, weil die sagen so, ja, du bist schon zu spät, was willst du hier so? Und wieder richtig gesoffen, richtige Abstürze wieder gehabt, Blackouts, dann auch wieder chemische Drogen genommen und dann kam so der Punkt so, nee. Mm.
Dann kam die Psychose wieder zurück, ne? Oder?
Auch, aber es war... ja, die kamen wieder zurück, aber es waren mehr tatsächlich dann die Blackouts, die dann mit ein paar Ereignissen, wo ich gesagt habe, nee, auf keinen Fall.
Und dann hast du dich von ihr getrennt, oder?
Ja, das kam automatisch.
Okay.
So, und dann ging so relativ alles Schlag auf Schlag.
Ach, nach der Trennung wurde es dann noch schlimmer sozusagen erstmal.
Ja, natürlich.
Okay. Mhm.
Und danach hast du quasi das ganze Programm dann nochmal durchlaufen mit Entzug und Therapie und Selbsthilfegruppen und seitdem bist du dann jetzt auch...
Das richtige Programm, genau. Mhm.
Und seit 3 Jahren bist du jetzt clean und hast es einmal durch.
Offiziell seit dem 17. Januar, genau.
Mhm. Und wie fühlst du dich? Ja, congratulations, auf jeden Fall mega krass.
Ja, voll.
Jetzt habe ich meinen Faden verloren.
Nicht so schlimm, ich kann aber noch was fragen.
Ja, wie fühlst du dich jetzt? Also wie ist es jetzt für dich? Ist es jetzt generell, ne, auch was wir ja vorhin schon hatten, so wo immer du eigentlich hingehst, Alkohol hast du sowieso, gekifft wird super viel und chemische Drogen sind ja in Berlin jetzt auch relativ leicht zugänglich, ne?
Ja.
Wie ist das für dich?
Ich habe das ja inzwischen, also wie vorhin du auch erwähnt hast, in meinem Freundeskreis weiß es eigentlich jeder. Das heißt, egal mit wem ich wohin gehe, die wissen so, okay, wenn der irgendwann anfängt, sich komisch zu verhalten oder sowas, dann nehme ich den mal beiseite. Aber auch die merken, auch wenn ich irgendwo bin, dass ich bestimmt bin. Und dass ich, wenn ich merke, ich gehe, also ich gehe auch, muss dazu sagen, ich gehe auch viel tanzen, also in Anführungsstrichen viel. Natürlich nicht jedes Wochenende, aber schon so alle 3 Monate, das ist für mich schon häufig. Und da gehe ich dann rein, wenn ich merke, also ich habe bezahlt, gehe in den Club, merke so, pff, nee, ich habe Bock. Gehe ich wieder raus. Also da ist ja nicht so, ja, ich habe jetzt Geld bezahlt, ich muss jetzt, nee, da gehe ich sofort wieder raus. Wenn ich in einer Bar bin, trinke ich meinen Kieber, meinen Apfelsaft, fühle mich gut dabei und respektiere die anderen, die da sich einen antrinken und das ist ja okay. So, und bei meinen Freunden ist dann Respekt. Ich habe Freunde, die kiffen, ich habe auch Freunde, die komplett auch clean sind, das auch alles durchgemacht haben und für mich ist wichtig diese 50-50-Mischung. Also ich könnte nicht, weil ich da sag ich mal zu freaky bin, ich könnte nicht ohne tanzen gehen, wüsste ich nicht. Also das brauche ich halt schon und ich finde es auch schön, da Leute zu haben, die sich halt irgendwie gehen lassen. Gruselig wird es dann nur, wenn ich halt Leute sehe, die abstürzen, aber da muss ich dann auch ehrlich sagen, dass es für mich eher so ein Ding ist, so, yo, das bist nicht du. So, genau.
Kommst du manchmal in Versuchung?
Boah, das ist schon, also eigentlich fast nie.
Okay,
also das finde ich auch krass. Also ich habe mir das am Anfang, also als ich aus der Therapie rausgegangen, habe ich mir so ein Intensivprogramm gegönnt. Dann bin ich direkt am nächsten Tag zum Feine-Sahne-Fischfilet-Konzert gegangen. Und war dann so vor der Columbia-Halle und dachte mir so, oh nee, stimmt, Punks. Waren die saufen, Bier duschen, so. Und dann bin ich da rein, nach 5 Minuten habe ich die erste Bierdusche bekommen, habe gemerkt, dass ich mir nicht das Gesicht abgeleckt habe und habe gesagt, so, sondern einfach so abgewischt oder so, okay, du gehst jetzt mal ein bisschen nach hinten. Und da habe ich dann halt schon gemerkt, okay, läuft, so. Und dann auch tanzen gewesen und da habe ich nicht wirklich Suchtdruck gehabt. Also bei mir kommt es eher in so einer ganz komischen Situation. Wenn irgendwie jemand in die U-Bahn kommt, und mega so, also richtig übel nach Alkohol riecht, was eigentlich abstoßend ist. Weiß nicht, wieso das so bei mir ist, aber das ist so, so vielleicht doch so ganz strange. Ja, so
wirklich. Das ist echt ein bisschen weird.
Und das ist dann eher so, auch dann eher so machen, dann wieder so abstoßend.
Ja.
Also wenn ich irgendwie tanzen gehe, dann bin ich so fokussiert auf mich und auf so, hab mir die eigentlichen Essenzen wieder erarbeitet. Also ich gehe nicht in einen Club wegen den Drogen, sondern wegen der Musik. Und so ist es bei Konzerten oder in Bars. Gehe ich nicht in Bars wegen dem Alkohol, sondern wegen der Atmosphäre, den Gesprächen und so weiter. So.
Also ich habe ja auch oft irgendwie manchmal das Gefühl, also wie gesagt, ich kenne in meinem Umfeld ganz viele Leute und ich hatte auch mal so eine Phase, wo ich ja relativ moderat halt irgendwie mal beim Feiern einfach was konsumiert habe. Und ich denke, das kann ja durchaus auch Spaß machen, aber ich finde, man kommt ganz schnell in so eine Stimmung rein oder auch in Menschengruppen rein, wo halt wirklich nur noch konsumiert wird, um Sachen zu unterdrücken, um Sachen nicht zu fühlen. Und dann schlägt es halt irgendwann um. Und das Spannende ist ja auch, wir hatten uns ja auch für den Podcast tatsächlich überlegt, ob wir eigentlich ein Vierergespräch machen und noch eine Person mit einladen, die so relativ regelmäßig konsumiert und darauf ganz gut klarkommt. Und hatten dann da irgendwie so 1-2 Leute und die sind dann aber auch abgesprungen, weil sie gesagt haben, bei näherem Reflektieren haben wir gemerkt, eigentlich unterdrücke ich schon ganz schön viel mit meinem Konsum und so richtig kann ich nicht dafür stehen.
Dass der unbedenklich ist.
Genau. Ne?
Ich finde es mega krass. Also jetzt habe ich gerade so einen Moment, wo ich es voll krass finde, was du sozusagen leistest, weil so mir fällt es total schwer. Also für mich kommt es gar nicht in Frage, nüchtern feiern zu gehen. Weißt du, was ich meine? Also das außer, ich bin da, um da zu arbeiten, aber ich habe das irgendwie schon ein paar Mal hinbekommen, da jetzt nichts zu trinken und auch nichts zu rauchen, aber ich glaube, dass das für total viele Menschen auch einfach schwierig ist. Es ist halt so ein soziales Ding, ne? Also das ist schon krass, dass du da einfach so diese Feierkultur oder diese Partykultur, die halt so eng verzahnt ist mit Konsum von Substanzen, dass du geschafft hast, das zu entkoppeln für dich selber. So. Wie hast du das gemacht? Gibt es da irgendeine Tipp?
Also ich bin so reingegangen. Mhm. Ich bin so reingegangen und habe gesagt, okay, jetzt bist du clean. Mhm. Du liebst es, tanzen zu gehen und du schaust jetzt erstmal, warum es so ist. Da bin ich halt reingegangen und bin dann auch so mit der Prämisse reingegangen, wenn du merkst, also nicht nur nach einmal, sondern nach, sag ich mal jetzt, 3, 4, 5 Mal, du merkst so, das wird nichts, dann musst du damit leben, dass du viel, also das ist, oder dass da Suchtdruck aufkommt, dass du richtig Bock hast zu konsumieren, dann musst du wahrscheinlich damit leben, dass es für dich gestorben ist. So das Ding. Also dass du da wahrscheinlich nie wieder reingehen kannst. Mhm. Oder halt nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen zu dem und dem Tag. Und wenn du an dem und dem Tag merkst, so, okay, ist nichts, dann musst du damit leben, zu sagen, nee, stopp. So bin ich reingegangen, hat dann gemerkt, warum bin ich wirklich da? Und es war die Mucke. Und bei mir ist es wirklich ganz stark abhängig, was da für Mucke gespielt wird. Und wenn die Mucke mich richtig mitnimmt, dann kann ich 6, 7 Stunden tanzen ohne Pause und dann gehe ich nach Hause. Dann sage ich meinen Leuten hier, viel Spaß noch, ciao, bis dann. Und das war's dann. Da ist mein Körper fertig, ich bin glücklich, meine Beine tun weh, ich lege mich ins Bett, schaff's direkt ein.
Ja, voll geil. Eigentlich auch wie so ein Druffi. Ja. Aber ohne, also so natural halt.
Ja, ne? Natural High halt. Und ja. Musik ist ja auch ein Rausch.
Ja. Ja. Ja, voll.
Ja, voll. Wie ist es denn jetzt so beim Arbeiten, wenn du, also ich stelle mir gerade so eine Situation vor, du arbeitest irgendwo und je länger man irgendwo ist, desto besser lernt man ja auch seine Kollegen kennen, ne? Und fängt ja irgendwie auch an, mit denen Privatgespräche zu führen. Erzählst du denen dann so von deiner Vergangenheit und von deiner Suchtgeschichte? Weil ich denke, Arbeitsumfeld ist ja immer noch mal ein bisschen anders als Privatumfeld, ne?
Also ich habe da lange drüber nachgedacht. Also zu sagen, ich bin in der Gastronomie, ich bin Koch. Ja, weiß jeder, was man über Köche sagt. Stimmt. Ich habe das Glück, dass ich in einem Laden bin, wo das relativ moderat ist, also was die Küche angeht. Die meisten trinken nicht wirklich und nehmen keine Drogen. Da bin ich ja schon mal gut aufgehoben und ich bin zu meinem damaligen Küchenchef und Sous-Chef gegangen und habe gesagt, so Leute, so und so sieht's aus. Hab da auch damit gerechnet, wenn die darauf keinen Bock haben, dann ist mir das egal. Dann bin ich hier nicht richtig und ja, die haben gesagt, okay, krasse Nummer, dass du das so ausdrückst. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass ich übelst der Junkie war, in Anführungsstrichen, sondern dass ich ein mega Problem damit habe. Und die meinten so, ja, okay, dann wissen wir das. Krass, dass du das halt sagst. Und die nehmen mich da auch in Schutz. Also wenn da irgendjemand vom Server, das finde ich da auch ein bisschen, also auf der einen Seite finde ich es süß, auf der anderen Seite so, ja, ich kann es immer für mich selber, weil das für mich immer so ein Push ist, jedes Mal Nein zu sagen. Also für mich ist das nicht zu einem Ding der Ermüdung geworden, sondern zu einem Selbstbewusstseinsaufbau. So, inzwischen habe ich jetzt so ein Level erreicht, wo das einfach Nein, Nein ist. Aber wenn jetzt jemand vom Service reinkommt und sagt so, ey, yo, Mo, willst du ein Bier? Dann sind die Jungs so, ja, trink dich. So, aber nicht in so einem kindmäßigen Niveau, sondern so, lass dir mal in Ruhe. Und,
aber eigentlich voll cool, dass die das machen.
Eigentlich schon, ja.
Ja.
Genau. Ja.
Ja.
Ich kann auch an der Stelle nochmal wieder sagen, ich finde das so cool und so mutig. Und ich glaube auch, dass gerade mit so Thema psychische Erkrankungen, Sucht, deine ganze Geschichte, was du da erzählst, dass das so schön ist und so stark und so wichtig vor allem auch, dass du halt wirklich offen damit umgehst, weil ich glaube, dass das auch ein Vorbild für andere Menschen sein kann. Also ich habe auch nochmal so ein paar Zahlen recherchiert und das ist ja echt, ich glaube, man geht ungefähr von 1,7 Millionen Menschen aus, die jetzt nur Probleme mit, also alkoholabhängig sind. Das ist jetzt nur Alkohol, ne? Wir reden, es gibt ja noch viel, viel mehr Drogen. Und was mich irgendwie krass erschrocken hat, war, das ist wohl, das war so eine Studie von 2017, ungefähr 2,3 Millionen Kinder gibt, die in Haushalten leben, wo mindestens ein Elternteil Probleme mit Alkoholkonsum hat. Und ich glaube, das ist halt auch, das ist vielleicht auch nochmal tatsächlich für Männer ein bisschen schwieriger, über so ein Thema zu sprechen und über psychische Erkrankungen zu sprechen. Und dass das ganz, ganz wichtig ist, dass das aufgebrochen wird. So, weil wenn man, es gibt ja wirklich viele Menschen, die ein Problem damit haben und wenn aber niemand darüber spricht, so dann, also wie soll man dann auch an Hilfe kommen, ne? Und ich glaube, oder ich würde mir wünschen, dass das einige Leute inspiriert, da auch einfach offener drüber zu sprechen.
Bei mir ist das so, wenn man sich mit dem Thema Drogen auseinandersetzen will, dann hast du halt im öffentlichen Diskurs so zwei Herangehensweisen. Das eine ist halt so, Drogen sind so ganz, ganz böse, ganz schlimm, gefährlich für den Körper, machen abhängig. Und dann hast du halt so diese neue Forschung, wie zum Beispiel LSD, Ketamin, MDMA quasi zum Einsatz kommen können, um Angstzustände, Depressionen zu heilen und so. Mhm. Wenn man Podcasts anhört, dann hast du ganz viel solche Geschichten wie die jetzt gerade, also persönliche Geschichten, was ich richtig cool finde, diesen Ansatz. Aber wenn du persönlich mit Leuten sprichst, die konsumieren, dann ist das Thema Sucht, obwohl es ja eigentlich offensichtlich auf dem Tisch liegen sollte, halt kein Thema. Weißt du, was ich meine? Also es wird viel zu selten, also in meinem Umfeld zumindest, viel zu selten offen darüber gesprochen, dass man selbst oder der eigene Konsum vielleicht problematisch ist, weißt du? Und ich würde mir halt einfach eine viel offenere Debatte irgendwie dafür wünschen mit meinem Umfeld auch so. Und deswegen finde ich das halt voll cool, dass du so offen damit umgehst, so.
Ja, ich denke generell eine offenere Debatte in beide Richtungen. Also auch wenn man so Richtung Microdosing schaut oder generell so Cannabis-Legalisierung. Es ist halt wirklich so, wie du sagst, es gibt diese beiden Stränge, entweder so total pro oder total contra. Ja. Aber man sollte sich halt einfach mal ein realistisches Bild verschaffen.
Ja. Gut, wenn du jetzt so auf deine Geschichte zurückblickst, was würdest du sagen, dass du für die Legalisierung von Drogen bist, aller Drogen, bestimmter Drogen, oder wie stehst du zu der Gesetzeslage?
Also ich finde, so eine Diskriminierung hilft nicht weiter, sondern man muss das schon aufmachen, aber muss auch ganz viel präventiv da arbeiten, weil vor allem bei Jungs, sage ich mal, so dieses Potenzial da ist, man muss irgendwie Bad Boy sein und so, hier, guck mal, ich habe ein bisschen Speed am Start oder so, es geht so, ja. Das kann ganz schnell in diese Richtung gehen und ich finde, Legalisierung ist der richtige Weg, aber wirklich mit viel Sozialarbeit und viel in Schulen da machen. Und man hat ja gemerkt, dass in den Ländern, wo das legalisiert wird, da ist halt eine Entkriminalisierung passiert. Man nimmt viel Shit von der Straße, gibt den falschen Leuten, so muss man auch immer differenzieren noch natürlich, aber man nimmt den falschen Leuten auch so ein bisschen Macht, weil der Drogendealer ist eine sehr machtvolle Person im Leben von Konsumenten. Und das finde ich halt wichtig, so. Und ich wüsste nicht, wie mich das beeinflusst hätte, muss ich ehrlich sagen. Aber ich glaube, wenn es überall zu haben ist, dann ist dieses Ding so, ja, ich kann ja immer noch mit 21 mal probieren. So, es ist ja da. Und wenn du irgendwo auf einer Party bist und so heimlich so der erste Joint, so mit 14, 15, das ist auch krass, der Joint, lass mich mal ziehen. Also das ist viel mehr, da ist viel mehr Anziehung da, wenn es in so einem Schatten ist, in so einer Verborgenheit. Das vergleiche ich immer ganz gerne mit irgendwie Mein Kampf oder der, so dieses Nazi-Ding. So. Dass wenn was unter den Teppich gekehrt wird, ist es ja nicht weg. Mhm. Es ist ja da und es gibt ganz viele Leute, die gucken unter den Teppich, aber halt ohne einen Leitplan, ohne irgendwie eine Schablone, sondern da ist viel, viel mehr Potenzial, in eine gefährliche Richtung zu gehen. Das ist ja bei mir ähnlich gewesen.
Okay. Was denkst du darüber, Marina? Findest du, dass, ich meine, über Cannabis haben wir jetzt gesprochen, aber findest du, chemische Drogen sollten legalisiert werden oder LSD?
Also ich kann mich ja eigentlich dem anschließen, was Mo gesagt hat. Und ich denke auch, ich bin ja selber gerade in der Prävention tätig, zwar zu einem anderen Thema, und habe mich auch in letzter Zeit sehr viel mit Prävention an sich beschäftigt, weil das auch oft kritisch gesehen wird, weil du in der Prävention ja immer Dinge, also du legst ja fest, was richtig und was falsch ist. Also du guckst ja in die Zukunft und sagst, was möchte ich nicht erreichen, von einem Standpunkt, wo das noch nicht eingetreten ist. Aber ich denke trotzdem, man muss sich halt angucken, was, ja, man muss halt schon eine Art von richtig und falsch festlegen, so, sonst kann ich nicht präventiv tätig werden. Und ich denke, das sollte aber ein bisschen realistischer gemacht werden, weil an sich ist ein Verbot ja auch Präventionsarbeit, aber für mich total sinnlose Präventionsarbeit, weil da hat sich jemand hingestellt und hat gesagt, diese Art von Drogen sind böse. Und wie wir auch, ich finde, bei dir jetzt irgendwie ein bisschen gesehen haben, Alkohol war ja genauso im Spiel und hat ja genauso negative Wirkungen gehabt, und Alkohol ist ja aber legal. Also ich denke auch so, wann immer es da ist, werden die Leute hinschauen, und das ist besser, wenn es in einem geschützten Rahmen stattfindet. Also ich, wenn ich als Sozialarbeiterin irgendwie tätig bin, dann habe ich ja auch nochmal einen anderen Rahmen, wenn was legal ist, mit Klienten darüber zu reden, als wenn das immer illegal ist. So, weil auch selbst wenn ich in meiner Rolle als Sozialarbeiterin bin, habe ich halt, ich habe eine persönliche Einstellung, aber ich habe ja auch einen gewissen Auftrag, den ich erfüllen muss. Und das bewegt sich halt auch in meinem rechtlichen Rahmen und den kann ich als Privatperson scheiße finden, aber irgendwie muss ich mich trotzdem in diesem Rahmen bewegen und ich glaube, wenn man da einfach mehr Spielraum hat, dann erleichtert das allen Beteiligten den Umgang. Und es bricht halt vor allem auch dieses Tabu auf, dieses immer nicht drüber reden und auch dieses, was du meintest, so dieses Bad Boy-Image, dann ist es total cool, wenn man Drogen hat. Ich glaube, das wäre schon ganz gut, wenn das einfach diesen Reiz nicht mehr hätte. Und wenn man sich halt dann wirklich überlegt und sagt, wenn man es legalisiert, das ist ja, glaube ich, auch das, was die Grünen fordern, dass es dann wirklich ab einem gewissen Alter und man kann das nur an gewissen Stellen kaufen, es ist mit gewissen Auflagen verbunden. Da kann ja auch eventuell gerade bei Cannabis vielleicht sogar weniger Schaden entstehen, wenn das Gras vorher geprüft ist, als wenn ich das irgendwie beim Dealer um die Ecke kaufe. Und dann weiß ich genau, welche psychoaktiven Substanzen wie wirken. Und so ist es ja auch mit medizinischem Cannabis, dass das auf dich eingestellt wird. Und eine Sorte kann eine Psychose auslösen, bei der anderen ist es nicht der Fall. Also, und deine Muskeln werden aber trotzdem entspannt dadurch.
Also ich glaube, dass wenn Drogen legalisiert werden, dass dann der Konsum wahrscheinlich erstmal zunehmen würde. Und das ist ja nicht das Ziel dessen, wenn man die legalisiert. Aber andererseits, und das sieht man ja jetzt zum Beispiel auch bei Alkohol, also der Alkoholkonsum geht immer weiter zurück und der Cannabiskonsum steigt an. Also so für mich führt das halt, also bestätigt sich da halt einfach wieder die Annahme, dass Menschen halt schon immer Drogen konsumiert haben und das Image von Cannabis wird gerade einfach ein bisschen besser, das von Alkohol wird immer schlechter und deswegen steigen die Leute halt jetzt auf eine andere Droge um. Also,
das mit dem Anstieg hatten wir aber auch schon in der Cannabis-Folge. Es gab so ein paar Bundesstaaten in den USA, die das legalisiert hatten und da hat sich genau das mit dem Anstieg nicht bewahrheitet. Es ist sogar tatsächlich ein bisschen weniger geworden. Und ich glaube auch, ich finde es sowieso immer schwierig, weil du hast ja eine ganz hohe Dunkelziffer, wenn irgendwas illegal ist.
Stimmt, ja.
Deswegen, ich glaube, das ist so.
Ich finde das auch total komisch. Also ich meine, diese Zahl hier, ne? Hier steht ja, dass bei diesen Surveys von dem Drogenbericht, dass quasi nur 1,2% der unter 18-Jährigen und 2,3% der über 18-Jährigen in den letzten 12 Monaten Drogen konsumiert haben sollen. Ich finde, also das ist, die gibt es ja schon seit Jahren, die Berichte, und es bewegt sich immer bei den chemischen Drogen immer so in diesem Rahmen in den letzten Jahren, aber das ist so eine niedrige Zahl, und wenn man mal reinguckt, wie viele Menschen Drogen nehmen, also bei mir in der Peer Group zumindest kann ich mir das gar nicht vorstellen, aber naja, das ist auch nur mein persönlicher Eindruck.
Gut. Wenn das jetzt Leute hören, die jetzt nach der Folge sich denken, vielleicht sollte ich meinen Konsum mal überdenken, und wenn das Leute hören, die Angehörige oder Freunde, Familie, wie auch immer in ihrem Umfeld haben, wo sie denken, der Konsum ist problematisch. Was würdest du den Leuten raten?
Also, wenn der Konsum problematisch ist, finde ich, kann man erstmal drüber reden, oder versuchen drüber zu reden, weil so bei einem problematischen Konsum immer noch, sage ich mal, so die Gegebenheiten da sind, erstmal mit Gesprächen was zu machen, und wenn man dann merkt, es ist mehr als problematisch, es ist in einem Abhängigkeitsding, habe ich da zwei Meinungen oder Tipps. Es klingt vielleicht ein bisschen hart, aber wie gesagt, bei mir hat echt dieser Zusammenbruch geholfen. Und was ich jetzt bei fast jedem Süchtigen gemerkt habe, ist so, ja, dieser Satz, so dieses ohne diesen Knall, ohne diesen Fall, ohne dieses wirklich auf die Fresse fliegen, aufs Brutalste, wäre ich niemals clean geworden. Und für Angehörige, so schwer es auch klingen mag, aber ja, es ist ein gewisser Maßen loslassen. Weil das Ding ist, du kannst jemanden, der 24/7 Drogen konsumiert, den kannst du von außen, das geht nicht. Das muss von wirklich vom tiefsten Innern kommen, dieser Wunsch, ich will clean sein, aus den und den Gründen. Und nicht so, ja, du musst clean werden, weil sonst trenne ich mich oder sowas.
Ach so, nee, klar.
Also so manchmal ist Liebe tatsächlich, geht es. Also wenn jetzt irgendwie du 10 Jahre mit jemandem verheiratet warst oder meinetwegen auch 3 Jahre und sie liebe dein Leben, die Liebe deines Lebens, und du hast Kinder mit oder was auch immer, und das hat wirklich so eine richtige Anziehung. Und die sagt oder er sagt so, ich gehe, ansonsten war es das. Sieht man zum Beispiel bei Stephen King, das hat was gebracht. Der hat dann gesagt so, okay, ohne dich will ich nicht. dann gucke ich mal. Und das kann auch funktionieren, aber das ist nicht die Regel. Das ist wirklich nicht die Regel und da sollte man, das wird dann nur noch verzerrter, wenn man da von außen mit aller Gewalt versucht, da irgendwas zu rütteln. Das wird ganz komisch und wirkt eher rückläufig. Mhm. Also das ist dann eher so ein Rückzug und noch so ein noch mehr irgendwie in die Sucht verfallen, weil man sich weniger wert fühlt oder was auch immer da dazu kommt. Und einfach versuchen dann trotzdem irgendwo da zu sein, falls dann doch irgendwie von demjenigen eine Rückmeldung kommt, ihr könntest du mir irgendwie helfen. Und aber nicht so dieses alles für den machen oder dem Geld geben oder so. Sondern wenn da irgendwie kommt, ja, kannst du mir Geld geben oder so, ist, nee, ich gehe gerne mit dir zur Suchtberatung, fahre dich gerne in die Therapie oder sowas halt. Aber halt nichts, dass für Leute, die was mit Co-Abhängigkeit anfangen können mit dem Wort, dass man es vermeidet. Also es ist schwierig. Ich bin auch schon mal in so einem co-abhängigen Verhältnis gewesen. Meine damalige Freundin war in einem co-abhängigen Verhältnis mit mir. Und das ist alles nicht so leicht, wenn Gefühle im Spiel sind. Oder
also, dass du dich dann unterstützt bei deiner Sucht oder wie? Oder
ja, was ist das dann? Passiert dann.
Okay.
Also, dass es dann aber auch so psychisch auch abhängig wird. Mhm. So, dass sie dann drüber wegsieht und dass du dann halt, das kann so weit gehen, dass dann die Leute, die dich lieben, dir die Drogen besorgen. Nur damit, weil sie denken, sie helfen dir damit. Mhm. Also so weit kann es dann auch gehen. Oder dich decken bei der Polizei oder so halt. Und dir das alles ermöglichen, weil aus dem Grund, weil sie dich lieben. So. Und das kann halt ganz schnell zum Selbstläufer werden. Und das ist halt mega, mega gefährlich. Und da halt wirklich so dieses Loslassen, dieses, okay, ich kann dir jetzt nicht helfen, wenn du irgendwas brauchst, bin ich da. Aber mit bestimmten Regeln halt auch trotzdem. Und das ist mega schwierig, aber this is the way, sag ich mal.
Okay. Alles klar.
Ja.
Ich habe keine weiteren Fragen.
Doch, ich habe noch eine Frage.
Okay.
Wird jetzt vielleicht sehr philosophisch, aber hattest du jemals das Gefühl, auf Vorurteile zu treffen oder stigmatisiert zu werden? Oder dass einfach generell eine Sucht mit Stigma verbunden ist? Also zum einen ist meine Frage, so hast du persönliche Erfahrungen damit gemacht? Und zum anderen ist meine Frage, wie empfindest du das gesellschaftlich und würdest du dir da irgendwas anders wünschen?
Das ist eine sehr spannende Frage. Und das, was ich gemerkt habe, ist das Ding, wie du damit umgehst. Das sind die 100%, wie es auch reflektiert wird von anderen Leuten. Wenn du mit einer Einstellung reingehst, so, ich bin süchtig, leb damit, nimm mich so, wie ich bin oder lass es sein. So eine Einstellung reingehst und keine Vorurteile vor dir selber hast. Weil ich kenne ganz viele Leute, die sagen, ja, ich bin süchtig und ich versuche mein Bestes, die sich selber in so einer Opferrolle sehen. Da hast du gleich so eine Angriffsfläche, wo die anderen Leute sagen, ja, ha, 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 so halt.
Mhm.
Aber wenn du halt mit einer erhobenen Hauptes irgendwo hingehst und sagst, so, ja, ich bin süchtig, das ist mein Leben und jetzt erklär mir, du bist besser als ich, in Anführungsstrichen. So, sind die Leute auch so, okay, Respekt. Und ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass, weil ich dieses, in Anführungsstrichen, dieses selbstbewusste Auftreten nicht habe, dass die Leute dann anfangen, so Sachen zu sagen, so, ja, ich müsste ja auch mal ein bisschen gucken. Und ich dann so, das will ich gar nicht bei Menschen auslösen. Sondern ich will einfach, dass sie sich wohlfühlen und dass es so ein Respekt ist. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es, also eigentlich fast zu 99%, dass durch meine Art, wie ich mit mir selber umgehe, das auch zu 99% so reflektiert wird und da diese Angriffsfläche da gar nicht da ist.
Aber es ist doch voll gut, wenn du Leute anregst, über ihren eigenen Konsum nachzudenken, oder?
Aber es sind so Situationen, wenn ich irgendwo tanzen bin.
Ah, okay. Dann willst du nicht darüber Leute reden.
Und die Leute so mega drauf sind.
Ja,
und ich
ja, dann.
So, ja, warum nimmst du nichts? Und ich so einfach so sage so, ja, ich habe da keinen Bock drauf, war zu viel, reicht. Dann so, ja, stimmt, ich müsste auch mal dieses Digi, so.
Kannst du jetzt leider auch nicht,
was ist los? Also, warum bist du hier dann so in Sachen? Da bin ich halt wirklich egoistisch.
Mhm.
Und diese ganzen Sachen, die, warum ich das so nach außen trage, ist nicht, weil ich irgendwie, also ich finde es sehr gut, dass es so ist, dass es vielleicht auch andere inspiriert, aber das habe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich nicht gemacht, um irgendwie Jesus zu spielen.
Ja, voll.
Sondern das habe ich aus rein egoistischem Antrieb gemacht. Und zwar wirklich nur dieses so, das mache ich für mich, um mich zu schützen. Also ich gebe das nach außen, dass ich gar nicht mich erklären muss. So, warum trinkst du jetzt nicht? Wieso? Sondern da haben die Leute gar keinen, die können nicht, also die wissen dann, okay, der macht nicht, der ist, das ist unumstößlich. So, und da schütze ich mich einfach mit.
Das macht auch irgendwie, also wenn das halt so eine Situation ist, wo jemand im Club ist und drauf ist, dann macht es halt auch voll keinen Sinn, weil ich hatte das schon ein paar Mal, dass ich dachte so, ich habe jetzt gerade voll das tiefe Gespräch mit jemandem und wir so endlich komme ich so an den Kern der Sache, was ich schon vor lange denke, und wir tauschen uns aus über die Sucht oder über die Probleme der Person, und dann wussten die einfach nichts mehr davon, als sie wieder nüchtern waren, weißt du? Das ist so, ja, also kann ich voll verstehen, dass du da total abblockst. Ja,
ja, finde ich eine gute Taktik. Also geht mir ja mit meiner Depression genauso. Mhm. Genau das, was du sagst. So, es ist keine Angriffsfläche mehr, wenn du da selber einfach dazu stehst.
Das inspiriert mich gerade total, weil ich irgendwie immer gar nicht weiß, wie ich, wenn mich jemand auf Arbeit anspricht, weil mir geht es ja gerade auch nicht so gut, also zur Zeit, und mich jemand fragt so, ja, was geht's dir besser oder so, wenn ich halt krank war, dann weiß ich immer gar nicht, was ich sagen soll. Weißt du, was ich meine? So, nein, Mann, ich bin gestört. Weißt du? Das ist halt das, was ich dann am liebsten machen wollte.
Aber anschreien. Ah.
Ich finde aber auch generell diese Frage, geht's dir gut? Das ist so eine komische Frage. Es ist für mich keine Ja-Nein-Frage. Ich kann dir da eine halbe Stunde irgendwas dazu erzählen. Weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll.
Naja,
okay. Ja.
Gut. Okay.
Genau, wenn ihr jetzt selber irgendwie das Gefühl habt, ihr wollt euren Konsum mal hinterfragen. Wir haben noch mit der Andrea Pies, der Leitung vom Drogennotdienst Berlin, gesprochen.
Und die hat euch etwas zu sagen. Bitteschön.
Wer sich über seinen Konsum ein bisschen informieren möchte oder einfach auch Fragen hat dazu und Unterstützung braucht, kann sich jederzeit 24 Stunden telefonisch an den Drogennotdienst wenden. Uns erreicht man telefonisch unter 030 19 237. Und wir haben auch 365 Tage im Jahr geöffnet. Und man kann auch einfach ohne Termin vorbeikommen. Und wir helfen gerne dabei, einfach mal den Konsum zu beleuchten und zu schauen, ob das noch alles so passt oder ob man Unterstützung braucht. Und je nachdem, was ihr euch dann in den Gesprächen von uns wünscht, unterstützen wir euch gerne dabei. Ihr könnt einfach vorbeikommen oder auch eine E-Mail schreiben. Kontaktdaten findet ihr unter drogennotdienst.de oder ihr ruft uns einfach an.
Das Angebot vom Drogennotdienst Berlin ist auf jeden Fall auch kostenfrei. Die Leute, die da arbeiten, stehen unter Schweigepflicht und das Ganze kann auf Wunsch auch anonym erfolgen.
Ah, okay, cool. Genau. Alles klar. So, ihr Lieben, folgt uns auf Instagram und hinterlasst uns eine Nachricht, eine Bewertung bei iTunes.
Ihr findet uns bei Instagram auf @chilliges.gelaber. Mich findet ihr unter marini.ella.
Und mich findet ihr unter Maria Madonna mit 2 Unterstrichen vorne und hinten.
Und Mo bleibt social media mäßig anonym.
Genau, ja. Genau. Habt euch wohl, passt auf euch auf.
Ja, aber wenn ihr Mo noch was sagen möchtet, dann schreibt uns gerne eine Nachricht.
Genau, wir leiten das dann weiter. Genau. Und ja, vielen, vielen, vielen Dank. Es war mega cool, mit dir zu sprechen. Ich fand es super inspirierend. Ich finde es super cool.
Ja, voll. Ja. Das war total cool. Und das wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir das Thema Drogen auf den Tisch packen. Das ist ja noch so ein sehr weites Feld. Und ja, vielen Dank, dass du dabei warst.
Thank you for having me today. Vielen Dank auf jeden Fall und bis bald.
Ja.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüssi.